Ich habe mir heute Morgen mit dem heutigen Predigtthema selber ein Bein gestellt. Das werdet ihr gleich merken, warum. Das ist halt manchmal bei den Predigtthemen so. Man sollte sie ja zunächst mal, man sollte immer zu sich selber predigen. Und deswegen das mit dem Bein gestellt. Ich habe mich gefragt, oder frage mich heute Morgen, wie beziehungsfähig sind wir wirklich oder unser Umgang mit Kritik? Und da merkt ihr schon, bei mir ist da ganz bestimmt auch so ein Wunderpunkt. Das ist ein heikles Thema, zumindest für mich, vielleicht auch für euch, vielleicht auch für dich. Der Umgang mit Kritik, es hat immer was mit Beziehungsfähigkeit zu tun, das wird man ja morgen schnell merken. Wer hört schon gerne Kritik und freut sich auch noch darüber? Die unterschiedlichen Kulturen gehen da auch unterschiedlich damit um. Die einen positiver. Ich glaube, du hast lange Zeit in den USA gelebt, Barbara. Du weißt es, da ist es mit Sicherheit etwas lockerer gehandhabt. Jetzt wir Deutschen, wir sind da manchmal ein bisschen schwieriger. Und die Engländer, die können heute Morgen darüber lachen, weil wir Deutschen da manchmal nicht so einfach gestrickt sind. Positive Kritik, das mögen wir. Das ist was Schönes. Das nennt man auch Lob. Und wenn ich gelobt werde, und heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, da stieg ich aus dem Auto aus und dann hat mir mein Erster, der mir gegenüberstand, gesagt, oh, schön, dass du heute Morgen da bist. Oh, es tut mir gut. Das freut mich. Das freut mich. Aber was ist mit den anderen, mit den sogenannten negativen Dingen, die mir gesagt werden? Also ich zumindest höre sie nicht so gerne, wenn mich jemand negativ kritisiert. Und umgekehrt ist für mich auch austeilen, das fällt mir unheimlich leicht. Aber wenn ich dann, wie gesagt, kritisiert werde, da kann ich dann nur noch mäßig damit umgehen. Oder stimmt es gar nicht? Man sollte mal darauf achten, wie die Art und Weise der Kritik ist. Da sollten wir uns damit beschäftigen. Und wie ich kritisiert werde und die Motivation, die ich beim anderen wahrnehme, hat schon auch eine ganz bestimmte oder eine ganz gezielte Rolle, mit dem, wenn ich angesprochen kritisiert werde. Also gut. Ihr seht schon, das Thema ist komplex. Aber auch extrem wichtig. Warum? Weil wir eine Gemeinde sind. Gemeinde bedeutet, es bin nicht ich alleine, es ist nicht Birgit alleine, sondern es ist ein Miteinander von uns allen. Und da tauschen wir uns aus, da kritisieren wir uns vielleicht auch manchmal. Und deswegen ist das Thema für uns, denke ich, als Gemeinde wichtig. Am Anfang darf ich natürlich zunächst einmal eine Lanze für die Mannsbilder heute Morgen brechen. Laut Imnit-Umfrage, und das ist ja mindestens nach der Bibel das zweitwichtigste, also was in der Imnit-Umfrage steht, das muss wahr sein, so nach dem Motto. Die das ist halt auch so ein Frageinstitut, die dann immer mal ein paar tausend Leute fragt und dann davon dann Antworten ableitet. Und die haben abgeleitet, nachdem sie Männer und Frauen gefragt haben, dass Männer ihre Frauen seltener kritisieren wie andersrum. Also die Männer kritisieren die Frauen seltener wie die Frauen die Männer. So die Imnit-Umfrage. Bei meiner Anne und mir ist das ganz bestimmt andersrum. Aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Also Kritik am Partner halten Frauen, also bei der Kritik am Partner halten Frauen nicht hinterm Berg. So regelt sich die Frau halt einfach mehr über die Marotten der Männer auf. Wenn wir uns mal nicht rasiert hätten, dann hören wir das gleich, gell? Ist ja klar, wenn wir so stupfige Brüder sind. Also Männer stecken die Kritik zumindest von den Partnerinnen meistens ganz gut weg. So zumindest die Umfrage. Die Mehrzahl der Männer versichert, deutliche Worte der Partnerin immer gut vertragen zu können. Und damit danken wir uns sogar noch über die Kritik. Aber wie gesagt, Anni und ich sind da ganz bestimmt Ausnahme. Aber umgekehrt bei den Frauen ist es nur eine Minderheit. Also die mögen es nicht so, wenn sie kritisiert werden. Super für uns Männer. Wir sind da mal wieder fein raus heute Morgen. Wir Männer ertragen Kritik, reagieren dann auch positiv, wahrhaft heldisch drauf, wenn wir kritisiert werden. Bei den Frauen ist es nicht so. So die Imnit-Umfrage. Merkt ihr, mit der Bibel habe ich kein Problem, aber mit der Imnit-Umfrage, weil denen glaube ich nämlich nicht immer so. Aber gut, so zumindest das, was in der Presse steht. Ich habe von einem Pastor gelesen, in der Vorbereitung, der war ungefähr so unterwegs. Er hatte sich immer wieder mal so Mühe gemacht mit der Bekanntmachung. Also wenn er was zu verkünden hatte, was nächsten Sonntag oder so passierte, da ist er manchmal in den Straucheln gekommen. Und hier und da verhaspelt er sich und braucht dann auch Hilfe. Dem geht's fast so wie mir manchmal. Seine Frau saß meistens hinten in der Besuch, in der Zuhörerschaft. Und die hat ihn dann immer wieder korrigiert, hat aufgepasst, ob er es richtig sagt oder nicht. Und hat ihn dann korrigiert und hat dabei dann immer gewinkt. Und der Pastor hat auch schon richtig aufgepasst, hat immer auf seine Frau geguckt, ob sie ihm was zu sagen hatte oder nicht. Er reagierte dann positiv auf die Kritik und hat sich dann auch verbessert. Und an einem Morgen war mal wieder so, dass er was verkündigt hat und er sagt, oh, ich sehe meine Frau winken, ich muss mich da wohl korrigieren, verbesserte sich dann entsprechend. Es war nämlich ein Gemeindefest. Und darum ging es natürlich, all das Wichtige zu verkünden mit dem Kuchen und mit dem Kaffee und diesen ganzen Dingen. Und er sagt er Folgendes, ich zitiere, liebe Leute, bitte beachtet die verschiedenen Farben, sagt der Pastor. Die verschiedenen Farben der Kannen auf den Tischen. Je nachdem, was ihr mögt, bedient euch bitte. In den weißen Kannen ist der Kaffee ohne Kokain und in den roten Kannen ist der mit Kokain. So las er vor. Er guckte etwas verdutzt, als die gesamte Zuhörerschaft plötzlich in brüllendes Lächeln oder Gelächter ausbrach. Ähnlich wie ihr heute mal. Er war etwas verunsichert, sah nach hinten zu seiner Frau. Dann sagte er laut, Moment, Moment, ich sehe meine Frau winken. Er reagierte, verbesserte sich und rief laut in die aufgelöste Stimmung hinein, ich habe da etwas falsch gesagt, ich muss mich verbessern. Also es ist so, in den weißen Kannen ist der Kaffee mit Kokain und in den roten Kannen der ohne Kokain. Also da ist Hopfen und Malz verloren gewesen bei dem Mann, der hat trotz Korrektur seiner Frau nicht begriffen, was er falsch gemacht hat. Ist bei mir manchmal auch so. Spaß beiseite. Wenn man sich einsetzt, wenn man sich einbringt, wenn man was tut, dann macht man natürlich auch seine Fehler. Und wenn man sein Bestes gibt, dann muss man einfach auch, dann mal hin und da mal eine Korrektur einstecken. Das gehört einfach dazu. So ist gar nicht, aber manchmal gar nicht so einfach, damit richtig umzugehen mit der Kritik, mit der Korrektur, die wir erfahren. Ob es nun in der Familie ist, da erfährt man ja als Vater, als Papa manchmal auch Korrektur, ich zumindest von meinem Sohn oder von meiner Tochter, die sagt mir manchmal auch, was lang geht. Oder zwischen Eltern und Kindern, also das funktioniert natürlich auch andersrum. Oder am Arbeitsplatz, jeder der Arbeitgeber ist, der weiß, dass man hin und da mal einfach seine Mitarbeiter auch mal korrigieren muss. Und die reagieren dann nicht immer so amused, also erfreut. Oder Verhältnis zwischen Chef und Arbeitnehmer, ja, habe ich gerade angesprochen. Oder zwischen Kollegen, da ist es ja mal ähnlich, dass man sich da manchmal etwas sagen muss oder korrigieren muss. Und natürlich, wir befinden uns hier in der FG in Göppingen, in der Gemeinde hier ist vermutlich nicht anders, dass man sich hin und da einfach auch mal sagen muss, dass man etwas korrigieren sollte. Es ist so, unser Umgang mit Kritik ist immer auch ein Gradmesser unsere Korrekturfähigkeit. Wie korrekturfähig sind wir als Menschen überhaupt noch? Und letztendlich hängt es daran eben auch, wie beziehungsfähig sind wir als Menschen, als Christen, als Gemeinde, als Glieder. Hier hilft uns der Predigttext aus Philipper 2, Vers 1 bis 11. Ich lese ihn vor. Nicht an die Wand geworfen, weil er doch ein recht langer Text ist. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Eine Frage, die Paulus gestellt hat. Ermahnung in Christus ist nichts anderes als das, was ich gerade erzählt habe. Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und er ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Unter der Erde sogar. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen, dachte ich, als ich diesen Text gelesen habe. Ich möchte mich immer wieder neu an Jesus orientieren. Bei dem Thema Kritik, bei dem Thema im Umgang miteinander, im Thema Beziehungsfähigkeit möchten wir uns an Jesus orientieren. Er ist unser Vorbild. Unser Vorbild ist Jesus. Von seiner Liebe zu uns können wir lernen, was Liebe ist. I want to know what the love is, hat Foreigner einmal gesungen, so ist meine Generation, 80er Jahre noch, haben wir da gehört. Also, was Liebe ist, können wir an Jesus lernen. Wer echte Beziehungen bauen möchte, der sollte jedoch um die Gefahren auch wissen. Also um die Gefahren, die Beziehung beeinflussen, letztendlich Gemeinde beeinflussen, was Liebe gefährden kann. Eine große Gefahr, was Gemeinde, Beziehung, was Liebe gefährden kann, ist Stolz und Eitelkeit. Wem sage ich das? Wir kommen manchmal daher wie so ein Truthahn. Habt ihr mal einen Truthahn beobachtet, wenn der sich so hinter so sein Rädle macht? Dann macht er so ein richtig großes Rad und bläht sich auf, um andere zu beeindrucken. Manche Menschen sind wie Truthähne. Zumindest bei mir im Geschäft. Ich vielleicht anders. Uns Schwaben wird ja auch nachgesagt, dass wir Hählinger unterwegs sind, also heimlich. Das mag sein, dass es bei uns nicht so ausgeprägt ist, oder vielleicht doch. In 1. Korinther 13 steht, die Liebe bläht sich nicht auf. Also der Hinweis ist schon deutlich in der Bibel, die Liebe bläht sich nicht auf wie ein Truthahn. Also gibt mehr oder scheint mehr, als sie wirklich ist, als mehr dahinter steckt. Deshalb wird uns im Philippertext Jesus als Vorbild genannt, um Demut einzuüben. Damit sind wir beim ersten Lernfeld heute Morgen. Das Lernfeld Demut. Oder Demut bedeutet, er gibt dem anderen Vorrang. Nimm dich selber einmal in der Situation auch zurück. Die Bibel sagt uns, wenn wir echte Beziehungen bauen wollen, dann müssen wir lernen, demütig zu sein. Also Beziehungsfähigkeit hat mit Demut zu tun. Die zwei Punkte. Wer Demut lernen will, der braucht Mut. Da steckt ja, im Demut steckt ja das Wort Mut drin. Sind die ganz schön in der deutschen Sprache. Und es braucht natürlich auch Selbstvertrauen. Um demütig zu sein, braucht man Selbstvertrauen. Unsichere Menschen werden kaum demütig sein können. Ihre Unsicherheit verstecken sie oft hinter Rebellion und hinter Stolz. Ihr habt die Erfahrung leider auch schon machen müssen im Leben, dass man Menschen so begegnet sind. Deswegen sind viele stolze und arrogante, egoistische Menschen oft in ihrem Innersten, in ihrem Menschsein, eigentlich Menschen, die unsicher sind, die an einem Minderwertigkeitskomplex leiden. Wenn man solche Entdeckungen macht, ist das geschwind frustrierend, aber so ist es. Also Menschen, die da nach außen hin sehr dominant, unsicher, dominant auftreten, sind oft sehr unsichere Menschen, wenn man sie dann kennenlernt. Und dann merkt man ihre Marotten. Stolz ist eigentlich die Fassade von Unsicherheit. Halten wir uns den Predigtext noch einmal vor Augen. Vers 6 bis 8 hieß es, er, und da wird auf Jesus hingewiesen, der so ganz anders ist, der demütig ist. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raum, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also er hat ja alles mitgebracht, um der Welt zu sagen, hör mal, ich bin Gottes Sohn, ich sage hier, wo es lang geht. Ich werde euch einmal zeigen, was Menschsein bedeutet und so weiter. Aber er hat es nicht dominant gemacht, sondern am Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich auf Augenhöhe. Der Erscheinung nach als Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus ist unser Vorbild. Er wusste, wer er war, woher er kam, was sein Auftrag auf Erden war und wohin sein Weg ihn führte. Zu wissen, wer ich eigentlich bin, wo ich herkomme, wo ich hin will, ist eine wichtige Voraussetzung, um demütig sein zu können. Wenn ich weiß, wer ich bin, muss ich nicht ständig etwas vorspielen. Brauche ich da nicht. Ich weiß doch, wer ich bin. Darum konnte Jesus lieben und demütig handeln, weil er wusste, wer er ist. Die Bibel zeigt uns durchgängig auf, Gott liebt demütige Menschen und er hasst den Stolz. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf mein Wort hören. So steht es in Jesaja, Vers 66. Die Demütigen will Gott retten, unterstützen und leiten. Er will ihnen Weisheit geben und er will sie bis zum Ende zu sich ziehen. Immer und immer wieder sagt Gott, dass er den Demütigen ehren will, nicht den Stolzen. sondern den Demütigen. Wichtig ist, Demut ist eine Sache der Einstellung und des Verhaltens und nicht zunächst einmal eine Sache des Gefühls. Vieles bei uns Menschen läuft über die Ebene der Gefühle ab. Aber das Thema Demut sollte nicht über die Ebene der Gefühle ablaufen. Du brauchst jetzt also nicht auf demütige Gefühle zu warten, oh, und dann deine ganze Körperhaltung schon in eine Demutshaltung bringen, sondern Demut ist kein Gefühl, sondern Demut ist etwas, was mit deinen Taten, mit deiner Lebensführung zu tun hat. Du entscheidest dich, demütig zu sein. Und damit wird deutlich, wir können Demut einüben, wir können daran arbeiten, wir können etwas dafür tun. Oft sagen wir, ich bin halt so und geben uns damit zufrieden, dann ist der Status quo erreicht. Aber in 1. Johannes 3, Vers 18 steht Folgendes. Darum lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Das ist ein Tun. Ich tue etwas. Ich liebe mit tatkräftiger, da steht das Wort Tat drin, tatkräftiger Liebe und aller Aufrichtigkeit. 1. Johannes 3, Vers 18, nicht verwechseln mit Johannes 3, Vers 16, aber die hängen doch miteinander zusammen. In Johannes 3, Vers 16 steht doch, also hat, auf das, genau, wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, kann ich aus diesem Wissen raus auch mich ganz anders und relaxter, lockerer verhalten. Liebevoller Verhalten. Wenn ich weiß, ich bin geliebt von Gott, dann kann ich mich auch entsprechend verhalten, weil ich nicht mit aller Gewalt immer mich durchsetzen muss. Wenn du beim Wettkampf, und da können wir dran arbeiten, das heißt da mit tatkräftiger Liebe, wenn du beim Wettkampf, beim Sportkampf bist, ja, dann gehst du auch nicht einfach hin und gerade aufgestanden und jetzt gehe ich gleich in den Wettkampf. Nein, du trainierst dafür. Wenn du einen musikalischen Auftritt hast, hier die Birgit hat mit Sicherheit mit ihrem Mann zusammen vorher das durchgespielt, durchgeübt und gesagt, oh, heute singen wir das und jetzt kommen wir, üben wir es noch einmal miteinander. Man kann Demut tatsächlich einüben, so wie wir auch musikalische Auftritte einüben. Wer kreativ ist, der übt es, der probiert es vorher, der skizziert vorher seine Zeichnungen, bevor er sie zu Papier bringt. Je mehr du übst, je besser wird es dir gelingen, so ist es auch beim Thema Demut. Darum sagt die Bibel, dass Liebe und Demut etwas ist, das wir üben sollen, etwas lernen sollen. Demut praktisch gibt anderen den Vorrang. Der Leonard Bernstein, den ich wirklich ehre, der hat einmal gesagt, die zweite Geige ist in meinem Orchester am schwierigsten zu ersetzen. Ganz einfach, die erste Geige will jeder spielen, da bist du ja vorne dran, da bist du die Anne-Sophie Mutter, die Stargeigerin, verstehst du, da bist du im Rampenlicht, da gibt's extra CDs mit der Anne-Sophie Mutter, die Stargeigerin, aber wenn du die zweite Geige spielst, kennt ihr eine CD-Einspielung, eine Klassik von jemand, der die zweite Geige spielt? Ich nicht. Und deswegen ist der Grund, sagt Leonard Bernstein, ist am schwierigsten zu besetzen, wenn sie ausfällt. Wir wollen vorne sein, ist ganz normal. Und auch in unserem praktischen Leben, da müssen wir kein Geiger sein oder Geigerin sein, wenn wir ist mir persönlich schon aufgefallen. Selbst beichte da quasi am Supermarkt, typische Situation, wir sind beim Einkaufen und dann stehen wir an der Kasse in, das ist eine riesige Schlange und ich stehe natürlich ganz hinten. Und plötzlich kommt die Stimme aus dem Lautsprecher, Kasse 4, macht auf, bitte begeben Sie sich an die Kasse 4. Was passiert? Habt ihr schon mal beobachtet? Und dann geht's rüber und alle, die rennen sich schier über den Haufen, weil sie schnell wieder aus dem Laden rauskommen wollen. Also nichts ist mit Demut. Mit Rambo-Manier war da rüber gesprungen und wird nicht vorher geguckt, oh, ist da vielleicht eine schwangere Frau oder eine ältere Dame, der man den Vortritt lassen sollte. Also mir geht's manchmal so, ihr hört da was, zack, und dann muss sofort reagiert werden. Also nichts ist mit der Demut. Aber wir sollten dran arbeiten. Ich muss mir da selber immer wieder einmal sagen, jetzt guckst du zuerst und dann handelst. Aber da muss man dran arbeiten. Das ist zumindest für mich Arbeit. Gottes Wort sagt uns, seid bereit dazu, die zweite Geige zu spielen. Auch das gehört zum Christsein dazu. Jesus ist hierbei unser Vorbild gewesen. Er hat uns gezeigt, was Demut ist. Obwohl er Sohn Gottes war, wurde Mensch wie wir, kam in den Schmutz des Lebens freiwillig und aus Liebe. Er legte seine göttliche Hoheit ab. Er kam den Menschen auf Augenhöhe entgegen, ließ sich niederschreien, ließ sich letztendlich dann auch sogar ans Kreuz schlagen. Er spielte nicht die erste Geige, sondern war bereit zu sterben, wie ein Krimineller zu sterben, um unseretwillen, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns neues Leben zu schenken. Jesus hat sich persönlich zurückgenommen, um jemand anders zu erhöhen, uns, Menschheit zu erhöhen. Jesus stellte sich selbst zurück, um uns zu retten. Das ist wahre Demut. Auch wir können andere den Vorzug geben. Das ist manchmal nicht so ein heldenhaftes Tun, aber vielleicht im Kleinen. Wir können uns zurücknehmen und können dem anderen vielleicht einen Vorzug lassen. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das heißt auch in dem Fall, dieses Langsamsein ist ja für manche Menschen ein Kommando, das hören wir gar nicht so gern. Also wenn mir sagst du langsam, das gibt's bei mir manchmal nicht so. Da muss ich immer Gas geben. Ich bin der Ehrenmensch der Schnelligkeit. Ich muss es lernen, langsam zu sein, langsam manchmal zum Reden und langsam mal auch zum Zorn. Zweite Lernfeld. Also das erste Lernfeld war Demut. Da müssen wir dran arbeiten. Das tut uns gut als Christen. Zweite Lernfeld. Lerne von anderen, sei Kritik und Korrektur bereit. Kritik und Korrektur bereit zu sein. Sei offen für den Einfluss, Korrektur, Kritik von anderen. Das ist ein entscheidender Punkt für Demut. Kritikfähig kann nur der sein, der sich bewusst auch sagt, ich will hören, ich will lernen, ich will in der Demut anderen gegenüber wachsen. Also dieses sich persönlich entscheiden, ich will hören, was der andere sagt, die andere Meinung mit einbeziehen, das ist, denke ich, sehr wichtig. Denn ich gehöre nicht zu denen, die alles wissen und du wahrscheinlich auch nicht. Ich mache nun Werbung mit drei Gründen, um daran zu wachsen. Um für Kritik von anderen Menschen offen zu sein, mache ich Werbung. Das erste ist, kritikfähig zu sein, macht dich doch zum liebenswerteren Menschen. Also wer kritikfähig ist, wer nicht gleich zurückbolzt, der ist eigentlich ein liebenswerterer Mensch. In der Bibel heißt es, ein Hochmütiger will nicht ermahnt werden. Versteht ihr? Also das ist ganz einfach, das sind Sprüche, gell? Die haben ja mal so klare und einfache Aussagen. Ein Hochmütiger will nicht ermahnt werden. Darum meidet er den Umgang mit klugen Menschen. Fatale Entscheidung. Fatale Entscheidung, den Umgang mit klugen Menschen zu meiden. Ich glaube, jeder von uns kann da sein Wörtle mit dazu beitragen. Verborgener und offener Stolz, nimm dir die Fähigkeit, Kritik auszuhalten und nimm dir auch die Fähigkeit, selber zu wachsen. Je weniger eingebildet du jedoch bist, desto liebenswerter wirst du für andere Menschen. Man sagt nicht umsonst, der lässt sich ja auch was sagen. Nimm ihre Bemühungen um dich ernst. Es geht ja darum, dass sie sich um dich bemühen. Deswegen sagen sie dir ja manchmal auch, dass du die Dinge vielleicht auch mal von einer anderen Perspektive aus betrachten kannst. Ich denke mal, Menschen, die bereit sind, auch mal Kritik zu hören, sich etwas sagen zu lassen, sind auf jeden Fall liebenswerter. Leitungsteams profitieren übrigens von Mitgliedern, die etwas besser können als du. Ich habe als Pastor mir immer gesagt, das Zauberwort heißt Diversität, ja, Vielfalt, Vielfältigkeit. Ich habe als Pastor immer gesagt, ich muss mich mit Leuten umgeben in meiner Leiterschaft, die mindestens eine Sache besser können wie ich. Wenn die alles schlechter können wie ich, wenn ich der große Zampano bin, was habe ich denn gewonnen? Dann kann ich mir die Sitzungen, die kann ich mir gerade sparen. Wenn ich aber mich mit Leuten umgebe, die mindestens eine Sache wesentlich besser können wie ich, dann profitiere ich davon. Das geht nicht nur um die Rolle eines Pastors, sondern es geht um jedes persönliche Leben. Wenn du bekannte Freunde, Verwandtschaft hast, die Dinge besser können wie ich, wirst du davon profitieren. Deswegen, tut gut zu hören, kritikfähig zu bleiben. Kritikfähigkeit macht nämlich weise, wenn wir die Kritik zulassen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, sag ebenfalls Sprüche, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, dann gewinnst du Einsicht. Darum geht's. Demütige Menschen sind bereit, von anderen Menschen zu lernen, denn es gibt immer Menschen, die etwas besser wissen als mir. Du und ich, wir wissen vieles, aber eben doch nicht alles. Da wir unterschiedliche Gaben haben, weil Gott uns unterschiedlich begabt hat, stellt er uns oft auch unterschiedlich zusammen. Wir können davon profitieren, als Gemeinde, als Freunde. Du musst nicht dieselbe Fehler machen wie ich, sondern du kannst lernen. Achtung, da kann man sich auch mal der Finger einklemmen. Profitiere einfach mal von der Kritik anderer. Dies kann jemand sein, der vielleicht ein Fachmann auf dem Gebiet ist und ich kann wirklich sehr stark davon profitieren. Ich kann mir auch von jemandem etwas sagen lassen, der vielleicht kein Fachmann ist im eigentlichen Sinne, aber der ganz einfach reifer ist wie ich. Ich meine, manchmal sind es gerade ältere Generationen, die den Jüngeren dann wirklich etwas weitergeben können, weil sie es eben schon erlebt und erfahren haben. Tun wir gut daran, sie zu hören. Manchmal ist es auch gerade andersrum, dass ich als älterer Mensch in Jüngere hören kann. Wir haben zwei Morgen das Beispiel mit den Smartphones da gehabt. Also muss mein Sohn mittlerweile auch fragen, wie manche Dinge funktionieren. Auch da lasse ich mir etwas sagen. Das Wichtige ist, dass ich eben ein Mensch bin, der sich etwas sagen lässt. Kleines Beispiel. War eine verrückte Sache. Ich war im Saarland gewesen und bin dort in der Schule als Referent eingeladen gewesen. Im katholischen Religionsunterricht. Es ging damals um Musik, es ging damals auch um destruktive Einflüsse, die Musik durchaus auch haben kann. So, haben sich da ein paar Religionsklassen zusammentun und haben mich und nochmal einen Freund von mir eingeladen. Und wir haben da an dem Tag dort ein Referat abgegeben über destruktive Auswirkungen von Musik. Gut, erste Stunde vorbei, wir haben alles gesagt, was wir gewusst haben, war alles gut. Und da kommt ein Lehrer, der sich ganz hinten in die letzte Reihe gesetzt hat, auf mich zu und sagt, Sie, das ist toll, was Sie gesagt haben, aber wisst ihr was? Fragen Sie die Kinder doch auch mal, was für Musik sie überhaupt hören. Ja, ich denke, recht hat er. Ich war ein junger Kerl, war unerfahren, völlig. War auch kein Pastor und nichts, war lediglich Jugendleiter. Recht hat er. Dann kam der nächste Klasse, dann kam und hat uns ebenfalls eingeladen, zu sich in die Klasse zu kommen, um mit den Schülern dasselbe zu machen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, die ganzen Schüler zu fragen, was hört er denn eigentlich von Musik? Oh, da ist aus denen rausgesprudelt. Oh, da war die beteiligt. Dann haben wir sie alle gehabt. Die haben so große Ohren gehabt für all das, was dann in der Folge gesagt wurde. Die Aufmerksamkeit war da zu 100%. Am Ende des Unterrichts sagt der Klassenlehrer, der uns da eingeladen hatte, sagen Sie mal, wann sind das gelernt? Das war fabelhaft, was Sie da gemacht haben. Sie sind geborener Lehrer. Versteht ihr? Das ist nur deswegen passiert, weil ich bereit war, mir Kritik anzuhören von dem anderen Lehrer. Und das dann auch gleich umgesetzt habe. Also bin mit Sicherheit noch kein großer Lehrer, aber das habe ich gelernt. Da muss man mal auch hören, man muss proaktiv bleiben hier an der Sache. Der dritte Grund ist, Kritikfähigkeit bewahrt mich auch vor noch mehr Konflikten. Ist klar, wenn ich offen bin für Korrektur, zum Beispiel jetzt mit diesem Lehrer damals, dann bewahrt mich das auch vor noch mehr Konflikten. Man hat ja genug im Leben, dann muss man nicht noch mehr haben. Die Bibel sagt, wer überheblich ist, zettelt Streit an. Der Kluge lässt sich etwas sagen. Also die Überheblichen, die streiten gerne. Wer jedoch klug ist, der lässt sich auch etwas sagen. Ebenfalls Sprüche. Versuche es noch einmal so zu sehen, dass Kritik kein persönlicher Angriff auf dich ist. Versteht ihr? Sondern es geht eigentlich jetzt gerade ganz konsequent nur um eine Sache, nicht um deine ganze Person. Und da ist es gut zu hören, was der andere dazu zu sagen hat. Es ist kein persönlicher Angriff. Du darfst etwas dazulernen. Jede Kritik ist auch eine Chance, dass Gott an mir arbeitet, mich verändert. Wir wollen doch wachsen, geistlich wachsen, aber auch sonst in unserem Leben. Das hilft uns enorm. Was noch dazu kommt beim ganzen Thema Kritik, ist natürlich die Motivation, die wir hinterfragen müssen. Ich muss mich selber fragen, wenn ich jemanden kritisiere, was ist meine Motivation? Mache ich den jetzt nur fertig, weil mir seine Visage nicht passt, sein Gesicht nicht passt, seine Person nicht passt? Oder beim anderen gilt es natürlich genauso. Es gibt Menschen, die mich schon in meinem Leben kritisieren, denn da wusste ich, da kann ich sagen, was ich will, die kritisieren mich sowieso. Also muss man wissen, das kriegt man mit der Zeit raus, man entwickelt ein Gefühl dafür. Also warum äußert jemand nun Kritik? Es gibt da diese Lieblinge oder Sympathiefalle. Und das ist das, dass man sich da selber einfach prüft, wenn du immer gerne kritisierst. Und dahinter fragt dich, warum sagst du eigentlich immer dem, wo es lang geht und nicht den anderen. Und dann stellst du sehr schnell fest, dass du eben die Menschen oft aufteilst. Und die habe ich gern, die liebe ich und die habe ich nicht so gern. Und die ich nicht so gern habe, die kritisiere ich mit Wonne. Die ich aber gern habe, die ich liebe, denn ich sage dreimal nichts, obwohl ich schon ewig was eigentlich sagen sollte, dass sie etwas ändern sollten. Nur deswegen, weil ich sie eben lieb habe. Sicherlich ist es bei euch wahrscheinlich auch schon einmal aufgefallen, dass man zwei Augen zudrücken bei jemandem, den man gern habt und beim anderen eben ständig die Klappe offen haben und ihn kritisieren. Was sagt unser Predigttext dazu? Tut nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen. Das ist ja auch da so, wenn man jemanden, den man gern hat, den will man ja nicht verlieren. Und dann ist es Eigennutz, wenn man dann oft sich nicht getraut, etwas zu sagen. Denn, also würde es mal so übersetzen, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen, den er sympathisch findet, höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen, den er sympathisch findet, dient. Also, nicht so. Klar gibt es Grundhaltungen. Jeden Tag wird angegangen unter dem Motto, wie viele Fehler finde ich heute? Kann ich meinen Rekord von gestern schlagen? Also ich denke mal, da müssen wir aufpassen, dass wir beim kritischen Umgang miteinander da nicht morgens aufstehen und guckt, wem tue ich heute den Rost runter. Ich denke mal, das ist in der Gemeinde sehr wichtig. So habe ich das nach vielen Jahren Gemeindearbeit erfahren. In Göppingen ist das anders, gell? Es gibt aber in Amerika, liebe Barbara, da gibt es schon Gemeinde, da funktioniert es wirklich anders. In Willow Creek, große Gemeinde in Chicago, da darf eigentlich nur der kritisieren, der auch mitarbeitet, der mit im Geschirr ist, sagt der Schwabe. Also der darf kritisieren. Die anderen, die nur Zaungäste oder Besucher sind, die haben die Klappe zu halten. Also nur der darf kritisieren, der wirklich auch mitarbeitet, dessen Einsatz sichtbar ist. Und das Zweite, wer kritisieren will, muss über den Bereich, die Person, die er kritisieren will, mindestens doppelt so viel positive Dinge sagen, wie er negative sagt. Das habe ich mir gedacht, das ist manchmal für uns schwäbische Berufsbrudler schwierig. Also doppelt so viel positive Dinge beim anderen zu sagen und anzusprechen wie negative. Aber da haben wir Wachstumspotenzial nach oben. Als Gemeinde und auch persönlich. Das ist eine Herausforderung bei uns. Achte drauf, gehörst du zu den Menschen, die immer nur sehen, was schlecht läuft, oder gehörst du zu den Menschen, die auch die Dinge sehen, die gut laufen. Dazu noch einmal eine Geschichte. Ich hatte das seltene Glück, ich weiß nicht, kennt ihr Walmart? Ja. Das ist eine riesige Handelskette, also die weltweit die größte, gell? Ja. Also weltweit die größte Handelskette. Und ich hatte das große Glück, dem Vizechef von Walmart zuzuhören. Und er sprach darüber, über dieses Thema. Und er hat erzählt, er hat den nachrückenden jungen Mann mitgenommen, um ihn in der neuen Position zu bringen, und haben sie einen Besuch bei der Konkurrenz gemacht. Also beim Konkurrent von Walmart, keine Ahnung, wie die da in den USA hießen. Hat ihn mitgenommen, sind sie das ganze Geschäft durchgegangen, haben geguckt, was haben sie angeboten, wie haben sie es angeboten, wie verkaufen sie es, wie teuer, wie billig, etc. So diese ganze marktwirtschaftlichen Fragen gestellt. Nachdem sie durch waren, fragt der Söderquist, hieß der Mann, dann den jungen Mann, den er da in Nachfolge bringen wollte. So, und was haben sie gesehen? Dann fing er an, wie aus der Pistole. Das machen wir besser, das machen wir besser, das machen wir besser und das machen wir besser. Und das sind sie ganz schlecht sind sie, Herr Söderquist, ganz schlecht. Dann hat er ihm gesagt, das wollte ich von Ihnen nicht hören. Ich wollte von Ihnen hören, wo können wir als Walmart lernen von der Konkurrenz. Verstehen Sie? Wo können wir davon lernen? Haben Sie das notiert? Dann stand er mit seinem leeren Zettel da. Ihm war es wichtig, eine Grundhaltung bei den Mitarbeitern zu schaffen, dass sie schauen, was können wir, diese Selbstkritik, diese Fähigkeit auch an sich selber, das zu beobachten, was kann ich weiterentwickeln, verbessern, besser machen. Es war für mich ein Erlebnis, das ich nie vergessen habe. Ich möchte nicht über den Konkurrenten nur schlecht schwätzen, sondern ich möchte auch sehen, was er besser macht, um selber draus zu lernen. Das gilt auch für uns als Gemeinden. Es gibt in Göppingen und jede Menge andere christliche Gemeinden. Wir sollen nicht negativ übereinander reden, sondern sollen lernen, Mensch, da schauen wir drauf, was können wir als Gemeinde hier noch besser machen. Und das ist im täglichen Leben übrigens genauso. Also wir können immer von beide Seiten vom Pferd runterfallen. Wir können die Dinge sehen, die schlecht laufen, und dann reiten wir auf den rum, oder wir können die Dinge nur positiv sehen, was natürlich auch schlecht ist. Man muss es so sehen, wo man selber dran wachsen kann. Ich denke mal, diese Perspektive ist wichtig. Und ein letztes Lernfeld, und dann sind wir fertig, halb zwölf. Ganz wichtig ist beim Umgang mit Kritik, beim Beziehungsreifwerden, beim persönlichen Wachstum, ist auch zu seinen Fehlern zu gestehen. Leicht gesagt, aber ziemlich hart, zu seinen Fehlern zu stehen. Es gibt bei den Fehlern, zumindest geht es mir so, gibt es zwei Grundhaltungen. Die eine Grundhaltung ist die, die man in der Bibel von einem König Saul lernen könnte. Saul wurde konfrontiert vom Propheten Samuel mit den Fehlern, die er gemacht hat. Er hat einen ganz gravierenden Fehler gemacht, möchte nicht näher darauf eingehen. Er hat etwas an sich gerissen, das eigentlich die Aufgabe des Propheten war, nämlich zu opfern. Samuel konfrontiert ihn und sagt, hey, da hast du was falsch gemacht, ein paar andere Sachen noch dazu. Doch Samuel, was macht er? Saul, was macht er? Jetzt muss er aufpassen, Samuel und Saul nicht durcheinander bringen. Also Samuel konfrontiert Saul mit seinen Fehlern. Und was macht der Saul? Oh, sag mal, war doch alles halb so schlimm. Weißt du, ich hätte halt so handeln müssen. Der Zeitdruck, Samuel. Und hat auf jeden Fall sofort alle Ausreden parat gehabt. Das Ende seines Lebens war, dass er seinen Thron und letztlich sein Leben verloren hat. Es gibt eine zweite Möglichkeit, mit Fehlern umzugehen. Sein Nachfolger hieß David, König David. Und David ist ebenfalls kein fehlerloser König gewesen. Und ein Prophet, ebenfalls ein Prophet namens Nathan, hat ihn mit seinen Fehlern konfrontiert. Und die waren nicht von Pappe, ihr wisst es als Gottesdienstbesucher. Er hat ihn mit seinen Fehlern konfrontiert, knallhart, ohne Umschweife, ohne Freundesallüren, sondern hat ihm klar gesagt, was da falsch läuft. Doch David hat Buße getan. Und Gott sagt über David, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Das hat mich immer fasziniert, so was in der Bibel steht. Ein Mann nach Gottes Herz. Und dann gucke ich, was ist das für ein Mann? Und dann entdecke ich, dass er Ehebruch begangen hat, dass er gemordet hat, dass er ganz schöne Menge von Schlechtigkeiten hat in seinem Leben. Aber weil er korrekturfähig war, weil er bereit war, dazu zu stehen, zu seinen Fehlern und Gott um Buße, um Umkehr zu bitten. Deswegen hat ihn Gott groß gemacht und hat ihn eigentlich, ja, Davids Sohn heißt es heute aus der Geschichte raus. Du kannst auf deine Fehler unterschiedlich reagieren, heißt es. Du kannst reagieren wie ein Saul, verdrängen, ach was, ist alles halb so schlimm, oder du kannst dazu stehen wie ein König David. Wer seine Sünde vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Ich denke mal, das müssen wir mitnehmen in die ganze Thematik hinein. Fazit ist, mit den eigenen Fehlern umgehen ist nicht leicht. Vielleicht hast du aufgrund deiner Prägung, deiner Erziehung vielleicht auch Mühe damit. Es gibt ja Erziehung, früher war das noch viel ausgeprägter wie heute, da darf man keine Fehler machen. Da kriegst du sofort Schelte, da kriegst du sofort deine Konsequenzen zu spüren. Es gibt Menschen, die dann auch gelernt haben, ich darf Fehler nie zugeben, sondern ich muss immer so da, als ob. Aber ich denke mal, wenn wir das wissen, dann können wir auch zu unserer eigenen Kindheit, zu unserer eigenen Vergangenheit stehen und sagen, Gott, ich will anders sein. Ich möchte mich von dir, von deinem Heiligen Geist verändern lassen. Ich schäme mich nicht. Ich bin auch bereit, zu meinen Fehlern zu stehen. Und ich kann dir gratulieren. Gott ist bereit, dich umzuprägen, dich neu zu formen, dich in sein Bild zu verändern. Wir wollen Jesu Nachfolger sein, das heißt, wir wollen uns verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Wir lernen das, indem wir Philipper 2 nochmals lesen. Das können wir aber zu Hause tun. Der Umgang mit Kritik ist immer gut, wenn wir uns dazu entwickeln, dass wir bereit sind zu hören und bereit zu reagieren auf die Korrektur, die wir erfahren hier in der Gemeinde, in unserer Ehe, in unserer Freundschaft, in unserer Gesellschaft, in der wir uns befinden. Gott segne uns und gebe uns den Mut zur Demut. Ich möchte noch kurz beten mit uns. Vater im Himmel, möchte dir herzlich danken für dein herausforderndes Wort. Zunächst für mich eine Herausforderung, aber ich denke auch heute Morgen für uns alle. Hilf uns, Herr, dass wir kritikfähig werden, dass wir bereit sind zu hören, bereit sind darauf zu reagieren, zu handeln, ja, uns persönlich weiterzuentwickeln. Und wenn wir das alleine tun, dann haben wir Mühe. Dann haben wir wirklich einen Job vor uns. Aber wir müssen es nicht alleine tun. Wir haben dich an deiner Seite. Wir dürfen deinen Heiligen Geist in unser Leben empfangen. Wir dürfen immer wieder neu sagen, Heiligen Geist, wirke du in uns, verändere du uns. Gib du uns Mut zur Demut. Und das wünsche ich uns allen heute Morgen. Gott segne euch. Amen.